Ganz herzlich willkommen bei Fitness im Ohr, dem Podcast von Fitness Management. Ich bin Janosch und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da, den Mario Görlach. Mario, freut uns, dass du hier bist. Ganz
Hallo,
herzlich
Janosch.
Willkommen.
Danke.
Und heute wollen wir ein bisschen über dich reden, über deine Vergangenheit, über deine Karriere, auch privat und auch über die Gegenwart und vor allem auch über die Zukunft. Und du bist seit vielen Jahren in der Fitness- und Gesundheitsbranche aktiv. Die meisten unserer Zuschauer und Zuhörer kennen dich. Ich möchte aber ganz am Anfang anfangen, in deiner Kindheit. Und du warst viele Jahre, 18 an der Stück, warst du auf Leistungssportniveau Ringer und hast da auch unzählige Titel gewonnen. Meine Frage ist, wie hat deine sportliche Karriere dich in jungen Jahren geprägt und was hast du davon für deine Karriere als erfolgreicher Unternehmer in der Fitness- und Gesundheitsbranche mitgenommen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also grundsätzlich war ja in der DDR alles olympisch. Und der Sportverein, in dem ich war, war ein Stadtsicherheitssportverein, Stadtsicherheit und Polizei, Dynamo. Und hier war es natürlich ganz klar, dass als erstes mal Richtlinien eingehalten werden mussten. Also es hat ja nichts genützt, wenn du ein guter Sportler warst, aber nicht linientreu. Das war das eine. Zum anderen wurden natürlich aus den Sportlern oft Offiziere generiert. Und so wurde ich auch schon sehr früh, weiß ich nicht mehr genau, zwischen 11 und 12 Jahren habe ich mich dann verpflichtet, Berufsoffizier zu werden, Sportoffizier, 25 Jahre. Da wurden auch die Eltern nicht gefragt, das konnte man dann entscheiden. So, und dann nahm so dieser Sport seinen Lauf und natürlich war das Training schon entsprechend hart. Da wurde man nicht geschont, auch nicht so mit Samthandschuhen angefasst und auch nicht wie das heute so modern ist, wo man sagt, wir gewinnen alle. Nein, gewinnt nur einer.
War noch Leistung.
Ich bin nur einer.
Priorität Nummer eins.
Und es war auch nicht toll, einen zweiten Platz zu haben oder einen dritten Platz. Das war erster und zweiter Verlierer. Und das war ganz klar priorisiert. Und wenn mich was geprägt hat, dann war es das. Ist eine Silbermedaille, die habe ich nicht mehr aufgehangen. Die habe ich mir auch nicht umhängen lassen. Das war für mich einfach nicht vorhanden. Das war ein schlechter Tag. Und über Bronze will ich gar nicht reden, ja. Das war einfach überhaupt nicht vorhanden. Die Disziplin war sehr wichtig. Das Einordnen in der Gemeinschaft, aufs Füreinander-Dasein. Und natürlich auch das Zielstrebige. Das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Und dass man sich ja selbst nicht zu ernst nimmt. Also sich einordnet, auch unterordnet und dann natürlich in dem Moment, wo es zählt, da zu sein. Es nützt ja nichts, wenn du im Training der Weltmeister bist und auf der Matte flattern dir die Nerven. Wie so oft ist, die Leute spielen im Training sensationell und auf einmal flattern in den Nerven im Wettkampf und im Berufsleben ist ähnlich. Und ich denke, das habe ich mitgenommen, habe aber auch für mich begriffen, und das habe ich auch meiner Tochter gesagt, die war ja auch in der Leichtathletik deutsche Meisterin, dass das Ganze brotlos ist. Das ist dass du mit Ringen Geld verdienst, ist unwahrscheinlich. Und mit Leichtathletik als Frau
schwierig auf jeden Fall.
Auf einem hohen Leistungsniveau. So, von daher muss man erkennen, dass man die Tugenden vielleicht in seinem Berufsleben überträgt und auch in sein Privatleben überträgt. Und dann kann das einem viel nützen. Und auch, dass man irgendwann mal eine Kante zeigen muss. So war es bei mir dann auch. Ich habe für dieses politische System nichts empfunden. Es war irgendwann, war für mich klar, ich werde kein Berufsoffizier. Die Entscheidung musste ich treffen. Sehr zum Leidwesen in meinem privaten Umfeld, die das überhaupt nicht verstanden haben. Meine sportliche Karriere war dann natürlich auch abrupt zu Ende, als man sich dann entschieden hat, auch nicht 10 Jahre zu gehen und auch nicht 3 Jahre, sondern nur 1,5 Jahre. Das wurde natürlich nicht gern gesehen. Ja. So, und von daher hat meine sportliche Karriere dann auch, also zumindest ist die internationale Geschichte, abrupt geendet.
Ja. Aber so das Thema Disziplin, das begleite ich ja bis heute und auch, ich glaube auch, wer dich kennt, weiß das und auch das Thema Zielstrebigkeit.
Konsequenz.
Oder Konsequenz.
Ja, Konsequenz. Ich glaube, wenn mich heute einer fragt, was den Erfolgreichen von dem Erfolglosen unterscheidet, ist es nicht das Wissen oder die Ideen, sondern die Konsequenz. Der eine ist Unternehmer, der andere Unterlasser. So, der eine macht's und zieht's durch gegen jeden Widerstand und wächst am Widerstand. Und der andere scheitert. Ja, wenn jemand stärker ist als du, dann kannst du sagen, okay, der ist stärker und du lässt dich unterdrücken. Oder du sagst, nein, ich ziehe mich an dir hoch, bis ich größer bin als du. Ja. So, wenn ich dann größer bin, dann gucke ich von oben drauf. Ja, das sind einfach die Einstellungen, die du dort mitnehmen kannst. Und auch das ist was, was ich zu meiner Tochter gesagt habe. Im Leistungssport, zumindest ist meine Erfahrung, gewinnen am Ende nicht die Talente, sondern die Hartnäckigen. Die Talente scheiden, denen fällt alles zu leicht. Die werden immer gepampert, die werden immer gelobt, die fallen viel zu früh raus. In der Regel sind die großen Talente am Ende nicht auf dem Treppchen.
Ja, finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil das ja auch das Unternehmertum ausmacht, weil wir sind ja die erfolgreichen Unternehmer, aber wir sehen nicht die ganzen Misserfolge, die davor gelaufen sind und die dann gesagt haben, okay, das war jetzt nichts, ich mache weiter, das war auch nichts, ich mache weiter und irgendwann bist du ja da, dass du den Erfolg hast. Das ist ja genau der Punkt, den du genannt hast.
Ja, und ich sag mal, das Unternehmertum ist ja wirklich was für Abenteurer. Wenn du gewinnst, bist du der Held und wenn du einmal gescheitert bist, kommst du kaum noch auf die Füße, weil du gar nicht mehr ins System passt.
Ja, kenn dich und die Leute nicht mehr, ne?
Die Leute drehen sich weg, ach ja, das ist der Pleitegeier, ja. Ah ja. So, dass man sagt, Mensch, der ist pleite gegangen, Respekt. Der hat es probiert, der hatte den Mut. Vielleicht haben ihm die Fähigkeiten gefehlt, vielleicht haben ihm das Geld gefehlt. Im Moment ist er gescheitert, aber er steht wieder auf und probiert es vielleicht nochmal. Und das ist tatsächlich, glaube ich, in den USA oder so eher leichter wie in Deutschland. Ich glaube, das ist eher so ein deutsches
Phänomen,
ja.
Es kommt auf jeden Fall häufig vor in Deutschland. Ich sehe das auch ab und zu.
Ja, und so auch diese Schadenfreude, wenn einer gescheitert ist. Natürlich, was nichts ist älter als der Erfolg von gestern. Dass du meinst, nur weil du gestern mit irgendwas Erfolg hast, dass du morgen mit dem wieder Erfolg hast oder mit dem anderen oder dass du in jedem Bereich Erfolg haben kannst, das halte ich für ein Gerücht.
Ja, finde ich ein sehr gutes Zitat. Nehmen wir mal mit. Und du hast ja dann auch gesagt, okay, Offizierslaufbahn ist nicht und hast auch gesagt, Ringen, okay, aber du hast ja dann auch gesagt, Fitness ist, was dich interessiert. Und du hast ja auch in der DDR in Fieselbach in der Nähe von Erfurt auch ein Studio 1981 eröffnet. Was waren für dich die Gründe, dass du gesagt hast, ich mache ein Fitnessstudio und auch, was spannend wäre, wie sah das denn aus, das Studio damals?
Ja, es ist tatsächlich so, dass das resultiert aus meiner sportlichen Karriere, die ja abrupt geendet hat, wie ich erklärt habe. Und von daher ist nicht viel geblieben an Sport, weil ich habe zwar noch Oberliga gerungen, dann da konnte ich auch, habe ich für Robotron Sommer da noch gerungen und aber trainieren, da musste ich da hinfahren, dann hattest du deine Halle, aber so diese Krafttrainingsmöglichkeiten, die wir hatten, die gab es eigentlich nicht. So, und jetzt hatte ich zum Glück, habe ich ja Maschinenbau gelernt. Was heißt zum Glück? Im Grunde genommen hat mir das immer vorgeschwebt, selber mal was zu bauen. So, man hat ja immer so seine Träume. Und ich hatte über einen Freund, der heißt Gerd Pemsel, Und der wiederum hat einen Cousin im Hessischen, in Korbach, gehabt. Und der war so eine Art Bodybuilder. Also eigentlich ein dicker, so, aber kräftig. Und der hatte in seinem Studio zwei Bücher geklaut. Das eine hieß Karriere eines Bodybuilders und das andere hieß Bodybuilding für Männer. Und das andere war die Sportrevue.
Vom Albert Busek.
Vom Albert. Ja. So schließt sich der Kreis tatsächlich am Ende des Tages wieder. Und das hat mich so fasziniert, den Arnold, seine Gedanken. Und dann war mein Gedanke, wie mache ich denn ein Krafttraining? Wie kann ich denn trainieren ohne diesen ganzen Staat, ohne das alles, was dahinter steckt? Und so habe ich dann irgendwann mit dem Gerd, der war Schreiner und hatte eine Scheune. Und so offiziell war das nicht. Also man durfte das eigentlich nicht so. So Bodybuilding war in der DDR am Anfang noch verpönt. Das war dann eigentlich später dem Kraftsport, hat sich der Schwerathletik untergeordnet, dem Gewichtheben, dem Ringen. Judo war Schwerathletik. Und so ist dann Bankdrücken, Kniebeugen, also Zweikampf und später dann athletischer Eindruck, nannte sich das. Ist es damit dazugekommen, aber so richtig offiziell war das nicht. Und so haben wir in der Scheune bei dem die Geräte gebaut. Und da habe ich eine Squatbank gebaut. Da hat ja der Arnold noch mit so einem Metallgurt hat er Bizep-Curl gemacht, wo das angelegt hat. Die Sachen haben wir gebaut. Natürlich Klimmzugstange, Dips, aber dann natürlich Bänke, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, verstellbar, Kabel ziehen über Kreuz, Latzug, eine Hackenschmidtmaschine habe ich dort nachgebaut, Wadenheben im Sitzen, Wadenheben im Stehen, Hyperextensionsbank, also Handeln, da habe ich noch am Flächeninhalt ausgerechnet, habe die Scheiben noch gedreht und gebohrt und gemacht.
So richtiges Handwerk dann quasi noch.
Ja, und das hat mir natürlich, ich habe ja die Lehre gemacht da bei Umformtechnik, nannte sich das. Das war früher Rheinmetall. Und habe im Feuerungsanlagenbau in Büschleben, habe ich Stahlbau gemacht und Maschinenbau in Erfurt bei Melzerei und Speicherbau. Das war so eine Kombi-Geschichte. Da hatten wir natürlich eine Brennmaschine, dann hatten wir alles eigentlich da. Ich habe ja alle Schweißerpässe dann auch gemacht und habe Fräsen und Drehen und den ganzen Kladderadatsch gelernt. Dann habe ich natürlich alles geklaut, was irgendwo war. Das war offiziell, der Honecker hat damals gesagt, es ist mehr aus den Betrieben rauszuholen, ja. Das haben wir dann.
Dann hast du es wörtlich genommen.
Das haben wir dann so wörtlich genommen. Aber so richtig hat dann natürlich auch niemand geschaut, weil letztendlich haben sie alle gemacht.
Ja.
Es war so halb offiziell, musste es halt durch die Pforte, da haben sie schon geschaut, aber da hat man natürlich alles raus. Oder nachts bin ich mit dem Trabi da reingefahren und habe 200 Kilo Scheiben rausgeholt. Also einmal
was voll gemacht.
Ja, dann hat er in den Himmel geleuchtet, weil da hinten war so eine Blattfeder, da hat es natürlich alles runtergedrückt. Ja, und dann haben wir das gedreht, vorgedreht, ja. Und gemacht, also vor an den Brennmaschinen, dann in der Scheuertrommel dann irgendwann abgedreht auf Maß und. So teilweise dann privat, teilweise sind wir dann zum Kumpel, der hatte in einer anderen Firma gearbeitet, wo er dann die Drehmaschine nutzen konnte, aber so sind dann Handeln entstanden, Langhandeln, alles. Bis wir dann zu stark wurden, dann sind die Handeln gebrochen, wir hatten so gezogenes Material.
Ihr habt da zu viel Gewicht dann drauf.
Kreiskammmaterial, das ist irgendwann mal bei den schweren Kniebeugen dann ermüdet und dann sind die runtergeknackt. Und dann haben wir tatsächlich mal aus so einer Turnhalle uns so eine 250 Kilo Hantel geklaut in der Nacht und dann
eine 250 Kilo Hantel.
Ja.
Habt ihr die dann mit der Ameise raus? Oder
wie? Nee, mit Scheiben natürlich. Okay, Scheiben ja. Und haben dann das dort rausgeholt, um trainieren zu können. Und so ging das eigentlich los und so ist auch meine Motivation entstanden zu sagen, ich mache mich selbstständig. Und ab da wollte ich nur noch abhauen. Der Arnold hat mich angestiftet mit seinem Buch. Witzigerweise habe ich im letzten Jahr da mit ihm in Kitzbühel.
Genau, da habt ihr euch ja getroffen wieder.
Haben wir uns getroffen und haben darüber gesprochen. Und der Ralf, er hatte ihm das schon erzählt. Und wie es der Zufall so will, war dann auch der Albert dabei. Und die zwei waren natürlich unbekannterweise für mich damals. Und die beiden, die mich mehr oder weniger als jungen Menschen so beeinflusst haben, dass ich gesagt habe, ich werde hier meine Heimat verlassen. Wir können mich alle hacken hier. Ich haue im Westen ab, egal wie.
Ja, genau. Und das hast du ja auch getan. 1989 bist du dann über die Prager Botschaft geflohen aus der DDR. Und was für ein Gefühl war das für dich, als der Hans-Dieter Genscher dann mitgeteilt hat, dass ab sofort die Ausreise in den Westen möglich ist? Und wie war auch der Start in den alten Bundesländern?
Ja, es war im Grunde genommen so, dass ich ja 88 habe ich alleine die Botschaft besetzt in Budapest. Ein Jahr zuvor haben sie mich rausgeschmissen in den Sicherheitsdienst. Dann bin ich wieder nach Hause, musste es ja Hin- und Rückflug buchen. Dann kam mein Koffer auf dem Band an, total zerknüllt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt werde ich verhaftet. Aber es war dann nichts. Aber 89 habe ich kein Visum mehr bekommen für Ungarn. Also da sind ja alle über Ungarn dann relativ einfach rausgekommen. Die hatten ja da die Grenze da nach Österreich geöffnet. Und dann blieb uns nur noch die Tschechei, weil das ging noch mit Ausweis. Das Problem, was ich hatte, ich war fahnenflüchtig sozusagen, weil ich hatte einen Einberufungsbefehl bekommen zur Volksarmee und hatte schon meinen Wehrdienstausweis. Und so bin ich dann mit zwei Kumpels, haben wir gesagt, das ist ein Bodybuilding-Weltkampf, der war tatsächlich auch in Prag. Und der Frank Heinemann war in der DDR der erfolgreich oder einer der erfolgreichsten Bodybuilder nach dem Hänsel. Der war viermal DDR-Meister, der hat damals schon 302 Kilo gebeugt und 265 Kilo aus der Bank gedrückt. Als er aus dem Auto ausgestiegen ist, da wurde es dunkel und der Grenzer, boah, das habe ich ja noch nie gesehen. Und so sind wir irgendwie, der Steffen Fiedler und ich, mit durchgeschlüpft.
Mit durchgerüst.
Und so sind wir dann in die Botschaft. Und dann war es natürlich, du fragst ja nach dem, wo der Genscher da war. Es hat ja niemand damit gerechnet, dass wir wirklich rauskommen. Es war eher so eine Entscheidung, lieber tot als rot. Ja. Wir hatten eigentlich abgeschlossen. Und als ich dann in der Botschaft an dem Tag, wir haben gedacht, es gibt Schlafsäcke, weil sie alle angestellt haben irgendwo, weil das sind ja, wenn man die Bilder heute sieht, siehst du ja, die Leute sind ja auf dem Boden überall rumgekullert. Das war auch nicht wirklich hygienisch. Und irgendwann haben die ein Loch in die Armeebotschaft gemacht. Da gab es überhaupt noch mehr Duschen. Also es waren katastrophale Zustände, aber eine gute Stimmung. Ja. So, und dann auf einmal stand der Genscher da. Ich kann da gar nicht was sagen, was ich gefühlt habe. Ja, es war, ihr könnt ausreisen und dann, ja, die Bedingungen kannte ja noch niemand, dass dann die Züge alle durch DDR-Gebiet mussten, wir ausgewiesen werden mussten in Dresden dann, die uns da aufgelauert haben, die Züge an den Bahnhof gestanden sind, wir dann im Blauen nochmal gestoppt wurden und das kam ja alles danach. Aber es war natürlich schon mega, das ging durch Mark und Bein. Aber ehrlich gesagt trifft mich das heute mehr als damals. Wenn ich heute die Bilder
okay,
sehe.
Wie würdest du das beschreiben?
Ja, das ist brutal. Also da zieht's mir alles zusammen, wenn ich mir die Bilder im Fernsehen anschaue, wenn ich mir anschaue, wie jung wir noch waren und wie der Genscher dort. Und ich meine, das war ja noch ein Politiker mit Format, ja, wenn du das heute siehst, im Gegenzug, was da für Leute da rumhampeln, ist das ja ein Wahnsinn, was der Mann geleistet hat und was zu dem Zeitpunkt geleistet wurde. Der hat mich ganz schwer beeindruckt. Ich habe auch immer die FDP gewählt, ja. Das war für mich selbst verständlich, dass ich das mache und den unterstütze. Und wenn man das heute so sieht, wird man demütig. Aber als junger Mensch hat man das Also in dem Zeitpunkt waren wir einfach, ja, geil, weiter geht's, nächste.
Dass man es erst im Nachhinein begreift, was da eigentlich passiert ist. Und
ja, und dann sind wir in Hof angekommen, witzigerweise hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, der Alex Benker, der hat Süßigkeiten verteilt und Essen am Bahnhof, als ich angekommen bin in den Hof. Aber wir haben uns da nicht kennengelernt, es kam erst im Nachhinein. Und dann sind wir ja nach Schwandorf in so eine, in so einem Auffanglager. Das war so eine Big S-Kaserne auf dem Berg. Ja, das war okay. Die Leute waren freundlich. Der ganze Ort war freundlich. Wir sind positiv empfangen worden und es gab jetzt nicht viel Geld. Also ich glaube, wir haben 50 Mark Friedlandhilfe und 150 Mark Übergangsgeld oder umgedreht. Weiß ich nicht mehr genau. Das war so das, was wir hatten. Und da bist du auf der Straße rumgelaufen dann und hast gedacht, wow, alles schön. Da habe ich eine Familie kennengelernt, die so ältere Leute, Oppermann, die haben mir dann erstmal Klamotten geschenkt, weil es wurde dann ja auch kühl. Haben mich zum Essen eingeladen zu sich und so. Die habe ich nach Jahren dann nochmal besucht. In der Zwischenzeit sind sie natürlich gestorben. Aber das waren alles sehr bewegende Momente, auch wie positiv man aufgenommen wurde. Ja, super.
Und du bist ja auch dann relativ schnell auch wieder in alten Bundesländern ins Berufsleben eingestiegen. Du hast ja bei Aidu Software 1990 war, das hast du ja als Techniker gearbeitet und du hast ja auch gesagt, da hast du viel
Computer zusammengeschraubt. Es war eigentlich früher. Und zwar habe ich dann in Schwandorf beim Metallbau Hornig angefangen und dann hat man in Neckarsulm hat man Leute gesucht bei Audi und dann bin ich und dort habe ich 12,50 Mark verdient und bei Audi 20, von daher war für mich klar, ich gehe dahin, wo ich das meiste Geld verdiene. So dieses Wort Heimat, das war dann für ein paar Jahre für mich sowieso gestrichen und dort habe ich im Studio nebenher als Trainer gearbeitet, im Ingos Body Style und dieser Ingo Wilhaug, der hat die Software gekauft, um sein Studio zu verwalten. Und dann war ich mit bei einer Schulung in Hagen. Und dann haben die mich abgeworben. Dann haben gesagt, ich soll in den Außendienst gehen. Dann habe ich gesagt, verdiene ich da mehr? Ja, gut. Sag ich, dann mache ich das, gell?
Machen wir das mal.
Ist kein Problem. Und so bin ich zu der Aidu Software gekommen, die Studioverwaltungsprogramme, Kassensysteme, Finanzbuchhaltungen verkauft hat, war damals der Eckebert Lorenz und den gab es schon. Dann gab es noch die MAP-Software, glaube ich, hieß es. Boris waren so die Wettbewerber. Und der Jürgen Siebers, der Bruder von der Gabi Siebers, der war dort schon im Außendienst. Der war Vertriebsleiter Nord. Und ich war Vertriebsleiter Süd. Wir waren nur zu zweit, wir waren praktisch unsere eigenen Vertriebsleiter. Hat aber besser geklungen.
Ja. Bis zum nächsten Mal bei FSMOR.